Korrelieren die Erfolgszahlen auf der Podcast-Plattform und YouTube, dass du sagst, denn der 120, dann wird er auch auf der anderen Seite? Oder ist das schon, dass du sagst, witzig, auf YouTube ist eher
ja,
Massenthemen?
Es, und also bei den richtig guten Themen zieht es auf beiden Plattformen. Mhm. Also siehst du es auch bei Brabus, die Autotuning-Firma ja, aus
was aber auch Bottrop, natürlich
auch ein bisschen natürlich optisch interessant. Aber
würdest du sagen, also das sind beides Themen, die jetzt wahrscheinlich irgendwie eher männliche Zielgruppe, ja, eher 20 bis 30 anspricht?
Also für YouTube super geeignet. Mhm. Aber das, genau, das ist, im Moment haben wir da einen sehr starken Lauf.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Name ist Christoph Bursek. Die treuen Zuhörenden unter euch wissen, jeden Montag veröffentlichen wir für dich eine neue tolle Folge mit interessanten, tollen, spannenden Gästen und mir. Mein Gast heute ist aufstrebender Startup-Unternehmer. Er versucht sein Glück mit eigenem Podcast und zumindest einige Menschen aus Hamburg kennen ihn schon als lokalen Veranstalter. Zumindest einmal im Jahr. Mal sehen, was daraus irgendwann nochmal wird. Herzlich willkommen, lieber Philipp Westermeier.
Hallo. Du hast unterschlagen, dass ich hier, glaube ich, das dritte Jahr oder vierte Jahr in diesem Podcast zu Gast sein darf zum Jahresende.
Ja, ich habe einiges unterschlagen, glaube ich, in der Intro, aber dafür haben wir das, dafür haben wir das Gespräch, dass wir da noch ein bisschen tiefer reingehen können. Ich möchte sozusagen ein bisschen Wissenstransfer erstmal anfangen. Erste Podcast-Minute, was ist wichtig in der ersten Podcast-Minute? Worauf müssen wir jetzt achten?
Am besten soll man so eine Summary machen von dem, was gleich kommt. Das hast du ja schon so ein bisschen versucht.
Ja.
Aber das habe ich auch mal gelernt. Ganz schnell vorausschauen, sagen, auf was sich die Hörer jetzt alles freuen und warum sie dranbleiben sollten.
Also ich möchte natürlich über deine spannendsten Gespräche dieses Jahr hören. Ich möchte auch hören, welche Gespräche du am schlimmsten fandest. Also ein bisschen versuchen, was Kontroverses dazu zu machen. Ich will auf jeden Fall darauf eingehen, was du nächstes Jahr gründen würdest, wenn du nochmal irgendwie zurück auf Start gesetzt wirst. Ich will auf jeden Fall auch wissen, was im Festival nächstes Jahr passiert, was in der Keynote für Themen drankommen. Also da möchte ich überall drauf eingehen. Aber du hast wahnsinnig viele Gespräche geführt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich sozusagen durch deine Ohren hören möchte, wie du die Gespräche so wahrgenommen hast.
Okay.
Aber bevor wir anfangen, habe ich auch noch eine Bitte an dich, Philipp. Wir müssen am Anfang noch so einen kleinen Aufruf machen, dass die Zuhörenden unsere Podcast-Umfrage mitmachen.
Ja.
Da sollen sie einmal antippen, was sie gut finden, was sie für Themen interessieren und so weiter. Und da brauchen wir auf jeden Fall nochmal Teilnehmende. Und es gibt 2 Festivalkarten zu gewinnen. Kannst du noch einmal einen Aufruf machen? Der Link ist in den Shownotes.
Also 6. 7. Mai. Es ist, finde ich, wirklich das attraktivste Business-Event, das man wahrscheinlich in Europa besuchen kann. Von dem, was da in Production Value hintersteht, was wir da also investieren in das gesamte Event, allem drum und dran, gibt es wahrscheinlich auch kein Event, das ähnlich viel investiert, schon gar nicht pro Kopf. Deswegen, wer dabei sein möchte, ist, wie ich jetzt gerade höre, gibt 2 Tickets zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass wir die zur Verfügung gestellt haben, aber ich gehe es mit. Macht mit.
Genau, den Link findet ihr in der Beschreibung und die geht relativ schnell, die Umfrage. Insofern herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Wir nehmen jetzt heute am Donnerstag auf. Diese Woche ist schon wieder eine Menge passiert. Ne? Wir haben gerade irgendwie geflaxt, dass unsere Jahresendaufnahme relativ früh stattfindet.
Ja.
Und ich habe gesagt, ja, passiert doch gar nicht mehr so viel. Und da hast du sozusagen voller Gram die Hände vors Gesicht geschlagen und gesagt, gestern About You, Zalando, war auch relativ überraschend für dich, was da passiert. Und ihr habt gleich einen Sonderpodcast aufgenommen, ne?
Ja, also ich muss echt sagen, die vielleicht liegt es auch an der Größe mittlerweile von OMR, die verschiedenen Themen, die wir so jetzt abdecken, aber gefühlt läuft das Jahr wirklich jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich bis zumindest mal so Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche, also bis wirklich kurz an Heiligabend ran, dann ist ja Wochenende, dann ist noch ein Arbeitstag am 23., da wird dann wahrscheinlich nichts mehr sein, nehme ich mal an. Und dann ist Weihnachten. Aber zumindest jetzt haben wir noch 3-4 Tage, Werktage zumindest, wo ich glaube, wo noch ein bisschen Sachen kommen könnten. Ich habe nichts geplant, aber you never know, was noch alles so für Announcements sind, wo man darauf reagieren muss und was auch an positiven Sachen, ne? Auch bei uns. Wir sind ja mitten auch in der Phase, wo wir mit Partnern sprechen über das Festival, wo wir mit Speakern sprechen, wo dann irgendwie auch jetzt Leute ihre Jahresplanung fürs nächste Jahr gerade machen und sagen, ey, ich würde doch gerne kommen, wir würden doch gerne dabei sein. Darauf hoffe ich natürlich auch.
Ihr habt aber gestern irgendwie um 8 oder 9 Uhr habt ihr irgendwie erfahren, dass About You Zalando zusammengeht und um 12 Uhr habt ihr schon einen Podcast aufgenommen. Wusstet ihr vor Bescheid?
Nee, wussten wir auch nicht, aber durch das Netzwerk.
Wussten die Gäste Bescheid? Ich glaube, Philipp und der Kassenzone-Kollege.
Alex
war dabei.
Und also Florian Heinemann, Pip Klöckner und Alex Graf als Reaction-Podcast, wenn du so willst, auf die News kam gestern Sonderfolge. Ist, glaube ich, um 1:30 erschienen und wir haben es dann vormittags aufgenommen, 2-3 Stunden, nachdem die News raus war.
Ja.
Und keiner wusste Bescheid, glaube ich, also wirklich nicht. Und aber alle waren natürlich neugierig, alle hatten Fragen und haben sich dann irgendwie ja auch irgendwie WhatsApps geschickt, hier hast du gesehen und was heißt es jetzt für Tarek, was heißt es jetzt für Hamburg?
Was waren so die ersten Fragen, die dir durch den Kopf gegangen sind?
Naja, ich bin ja About You Aktionär und ich habe angeguckt, was heißt für den Börsenkurs von About You. Das war ganz erfreulich.
Das war 40% hochgegangen an einem Tag oder so?
Ja, also eher noch ein bisschen mehr.
Okay.
Dann habe ich natürlich geguckt, was heißt für Zalando, wie sehen das die Anleger, also das ist ja dann derselbe Move, den man dann macht.
Aber du hast wahrscheinlich deine Aktien oder deine Optionen oder was auch immer nicht am Tag vorgekauft, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht das gesamte Wachstum von gestern mitgenommen haben?
Nee, gar nicht, es hat nur ein bisschen Verluste okay. Wieder reingespielt. Ja. Aber trotzdem ist man da natürlich als Aktionär dann irgendwie interessiert, zu gucken, was heißt es jetzt. Und dann habe ich ja gedacht, mir die Kurse angeguckt und dann habe ich natürlich erstmal auch versucht, ich kenne ja einige der handelnden Personen persönlich auch recht gut, geguckt, gibt es da jetzt irgendeine News aus Tarek, macht der weiter, geht der raus, war nichts zu sehen. Dann habe ich irgendwie mehr oder weniger mich gefragt, warum jetzt? War jetzt auch nicht so richtig ersichtlich. Und dann habe ich schon in den ersten WhatsApp-Gruppen, in denen ich so mit einigen Kumpels drin bin, dann schon so die ersten Logiken und Reasonings dahinter dann verfolgt. Zum Motto, also das, was ich jetzt wirklich häufiger gehört habe, was auch Sinn macht, ist, dass am Ende E-Commerce in der heutigen Zeit ist halt nur noch zum kleinen Teil Handel. Handel, Verkauf von Ware, das ist irgendwie, da kann es auch mehrere Spieler geben, die das parallel zueinander machen. Aber es ist halt nicht mehr das Modell. Das ist eigentlich kein Erfolgsmodell. Das Erfolgsmodell sind eigentlich Marktplätze.
Mhm.
Bei Amazon gibt es ja auch die Marktplätze und alle größeren Händler müssen jetzt auch zum Marktplatz werden. Beim Marktplatz ist es nur so, es kann dann halt nicht mehr mehrere Marktplätze nebenher geben, weil du kannst ja eigentlich nur einen Marktplatz richtig
im Griff haben,
groß machen und Marktplätze sind so winner takes all. War ja schon früher bei eBay so und das ist jetzt auch bei, weiß nicht, StepStone und so, da gibt es dann irgendwie einen großen und der Rest ist dann deutlich kleiner. So, und weil es jetzt einen Marktplatz dringend geben muss in dem Bereich Fashion, denn andere Player drängen generell auf den Gesamtmarkt, gibt es, glaube ich, die Logik, dass das About You und Zalando gesagt haben, okay, weißt du was, wir sind hier beide an Marktplätzen dran, lass doch jetzt irgendwie das mal zusammenschieben. Da gibt es auch noch ein paar Synergieeffekte, die es gegeben hätte im Einkauf und so. Aber vor allen Dingen gibt es jetzt halt dieses Marktplatz-Business, das wir dann gemeinsam errichten können. Da sind halt die Effekte am allergrößten. Und hab ich jetzt so als Logik, fand ich jetzt neu interessant, der Gedanke, war in den ersten Jahren, als diese Spekulationen ja auch schon da waren, noch nicht so da. Da hieß es immer nur, macht doch Sinn irgendwie, die verkaufen ja das Gleiche und eine ähnliche Zielgruppe und so. Aber jetzt finde ich, mit dieser Winner-Takes-All-Marktplatz-Logik macht es nochmal mehr Sinn. Plus natürlich, die Bewertung von About You war ja auch wirklich total scheiße. Also die waren ja 90% fast unter IPO. Insofern, das hilft natürlich auch. Ja.
Das Software-Business war auch enthalten,
dieses Scale. Scale. Ja.
Da verkaufen sie ihr eigenes E-Commerce-System, kann man da mieten und profitieren an all dem Know-how, was About You da reingesteckt hat, so ein bisschen. Das allein war ja schon eigentlich mal mehrere hundert Millionen.
War jetzt wohl nicht so. Also ja. Da gab es auch natürlich jetzt Gespräche drüber, was ist dieses Software-Business wert? Also am Ende ist es eine Shop-Software-Lösung, ein bisschen, sagen wir mal, Shopify in größer. Also in größerem Sinne von für größere Firmen, für professionelleres Produkt noch. Und da scheint es jetzt so zu sein, dass es wohl nicht schlecht ist, aber es wurde jetzt nicht besonders hoch bewertet in der Transaktion und wird jetzt auch irgendwie ergänzt bei diesem ähnlichen Ansatz von Zalando. So, also dass man sagt, okay, am Ende hatten vielleicht auch doch die stückweise recht, die gesagt haben, naja, dieses Scale, so heißt das Business, das Scale mit AY in der Mitte, die Kunden, die hatten, waren im Wesentlichen Otto-Firmen oder Otto-Nah-Firmen. Das waren auch alles Firmen, die jetzt, sagen wir mal, eher so klassische Händler sind, die nicht besonders wachstumsstark sind, sondern eher so ein bisschen, ich glaube, Pip Klöckner hat mal den E-Commerce-Friedhof oder das E-Commerce-Altenheim gesagt, wenn das ist natürlich jetzt keine besonders dynamische Kundenbasis.
Das heißt, der Druck von so einem Shopify, also wenn ein Startup irgendwie sagt, wir machen was im E-Commerce, dann laufen sie wahrscheinlich erstmal zu Shopify und nicht zu Scale.
Also die Frage, wer das so fragt, aber genau, am Ende ist dieses Scale-Business jetzt scheinbar doch nicht so wertvoll gewesen, wie man das dachte und auch wie natürlich die About You-Leute selber auch dargestellt haben. Gesagt, Mensch, irgendwie, guck mal, wir machen damit 60, 70 Millionen Euro, glaube ich, ARA, wenn man das jetzt irgendwie so bewertet, wie so ein Standalone-Software-Business bewertet wird mit ARA, dann machst du ja fast 10-mal Umsatz oder 10-mal ARA. Dann wäre das alleine mehr wert oder so viel wert wie About You vor dem Merger-Announcement an der Börse wert war. Und dann hieß er, hey, das ist doch krass unterbewertet hier, guck mal.
Gut, war es am Ende auch.
Am Ende wurde es, ja, aber nicht deswegen. Ja, am Ende wurde es von Zalando, glaube ich, wurde dieses Business nicht besonders bewertet.
Ne? Ja, verstanden. Das war bestimmt ein spannendes Setup in so kurzer Zeit, irgendwie drei teilweise auch hochkarätige Gäste einzuladen. Was sind weitere Highlights dieses Jahr in deinem Podcast, entweder vom Setup oder von der Reise oder von der Person, wo du sagst, ist dir besonders im Kopf geblieben?
Also die Reise nach Ibiza im Herbst, da war ich bei Bobby de Kaiser, toller Podcast, Wahnsinnsgeschichte, ein Typ, der mal früher bei Bayern München als Ersatztorwart Profi war und dann diese Möbelfirma Dedon gemacht hat, so diese Sofas für den Garten, der so dieses ganze Lounge-Möbel für den Garten erfunden hat, diese ganze Kategorie. Früher gab es ja nur so etwas bierbankartige Gartenmöbel, hat er das sozusagen richtig cool gemacht und diese Firma dann verkauft, sehr viel Geld bekommen. Ich habe das so rausgehört, 100 Millionen oder so dürften es für ihn gewesen sein. Und ist jetzt unter anderem Hotelier auf den Philippinen, so einem krassen Style-Hotel und lebt halt auf einer Farm in Ibiza, die alleine ein Hingucker ist. Gibt es ein paar Fotos bei mir bei Instagram oder auch im Podcast, habe ich es ein bisschen beschrieben. Gibt es einen Artikel im Rob Report, so einer Luxuszeitschrift. Muss man googeln, Bobby de Kaiser Farm Ibiza. Man kann das wohl auch, wenn man mit ihm spricht, mieten.
Farm ist für mich aber schon eher, da wird auch was angebaut.
Entweder ja, er wird auch angebaut. Der hat ja irgendwie mehrere Menschen, die da arbeiten. Also okay.
Baut er eher Pflanzengetreide an oder hat er irgendwie da Rinderfarm?
Nee, der Pflanzengetreide und dann hat er da Pferde und Alpakas und sowas. Aber das ist jetzt halt nicht irgendwie so ein Bauernhof, wo es ein bisschen staubig ist, sondern das ist halt seine Lebensfläche da. Ist halt mega geil. Mega geil designt, mega clean. Hauspersonal, Köche. Also das war dann, ich war da wirklich da, mir das angeguckt, schon krass, was man dann so machen kann, wenn man die Möglichkeiten hat.
Hast du Alpakas gestreichelt?
Ja.
Man darf die Kinder nicht streicheln, ne? Die Babys nicht streicheln.
Da habe ich, nicht
gemacht. Uns haben die erzählt, wenn man die Babys streichelt, ja, dann fangen sie an zu denken, man ist irgendwie gleichwertig und dann werden später, wenn die groß sind, spucken die. Und wenn man aber die Babys so bis 2-3 Jahre nicht streichelt, dann haben sie natürliche Distanz zu Menschen und würden nicht auf die Idee kommen, dass man sich sozusagen gegenseitig anspuckt und dann werden daraus erwachsene Alpakas, die nicht spucken.
Ja. Also ich habe fast hier so einen Biologie-Podcast, ein Zoologie-Podcast. Ja, jedenfalls dort, mittlerweile muss man ja sagen, machen wir ja wirklich unter der Klammer Digitalwirtschaft echt extrem vieles. Ne? Wir machen auch einen New Yorker Makler, der letztes Jahr den Marcel Remus, diesen Mallorca Makler, der über Instagram und generell in den digitalen Kanälen wahnsinnig groß geworden ist und darüber sein Business macht. Jetzt habe ich einen Deutschen gefunden, der was Ähnliches macht in New York, da die ganz großen teuren Penthouses verkauft. Der habe ich im Sommer im Rahmen einer New York Reise unter anderem getroffen.
Ist das so einer, den man sich auch mal im Social Media, die dann sagen, you wanna see something unreal? Also die dann irgendwie so große...
Ja, so ein bisschen. Nicht der eine, der ist ja kein großer Player in dem Bereich, aber der ist halt, sagen wir mal, wirklich Makler. Und die du da sprichst, von denen du da sprichst, das sind ja dann auch Leute, die so am Ende mit dem Content Geld verdienen, also die so Häuser zeigen. Der ist eher so jemand, der diese Leute dann...
Der auch wirklich verkauft.
Der sagt dann diesen Leuten, hör zu, hier, ich habe hier ein geiles Penthouse, könnt ihr bitte mal kommen und das irgendwie vorstellen? Ich kann euch da reinlassen, das ist mega geiler Content. Und der sich dann freut, dass dann Anfragen kommen von Leuten, die dann sagen, wie kann ich es denn kaufen? Dann kommt er ins Spiel.
Hat er euch erzählt, dass tatsächlich über solchen Content gute Anfragen kommen?
Ja, auf jeden Fall.
Ah, spannend.
Also das hat er erzählt, das hat er mir bei Marcel Remus auch schon erzählt, dass es mittlerweile das Maklergeschäft sich da in die Richtung dreht. Also zumindest am Top, am High-Level. Also würde man gar nicht meinen.
Ja.
Aber... Also klar, eine kleinere Wohnung wird wahrscheinlich verkauft wie eh und je, aber ja, so diese Immobilien, wo dann in New York reden wir dann von schnell 8, 9, 10, noch mehr Millionen, 25 Millionen. Das sind dann auch Leute, die dann eine Trophy richtig haben wollen. Ja.
Okay. Also das war einmal der Kollege auf Ibiza, dann zum Beispiel der Makler.
Genau,
das
sind ja gute Reisen, weil du hast ja nach Reisen gefragt.
Ja,
so, ansonsten.
Ich hatte gerade vor kurzer Zeit den Getränkeunternehmer.
Ja, auch. Spektakulär, muss man sagen.
Sag nur seinen Namen.
Andreas Herb.
Andreas Herb, genau. Wollte ich gerade sagen.
Nee, Andreas Herb, MB Miller Brands Germany aus Paderborn. Mhm. Aber hat es geschafft, auch ganz stark über Social Media Getränkemarken aufzubauen, die ihm gehören. Salitos Bier,
Scavi und Ray,
Nine Mile Vodka, sein Energy Drink, Effective. Und macht damit eine 250 Millionen Umsatz.
Ja.
Und das ist dann auch lukrativ und hat es mir beschrieben. Und auch wer sich selber so zum totalen Influencer, Corporate Influencer entwickelt hat. Also
ja, genau.
Kommt hier auch an mit Videoteam. Ja. Alles, was er macht, ist mit Videoteam. Und sein Leben ist halt auch irgendwie ganz sehenswert in dem Sinne, dass er dann im Privatflieger und Maybach durch die Gegend fährt und auch weiß, wie man diese Klaviatur spielt und hat ein gutes Team. Und das Ding ist richtig eingeschlagen, der Podcast. Ne?
Den habe ich gar nicht zuerst auf dem Podcast-Software gefunden, sondern auf YouTube wurde mir vorgeschlagen. Ja. Da hat er, glaube ich, jetzt in einer Woche 120.000,
genau. Das ist für uns auch irgendwie eine ganz große Entwicklung diesen Jahres, dass wir sagen, das halte ich auch gerade bei Interview-Podcasts für wirklich richtig. Ein Podcast ist mittlerweile auch ein Video und ein YouTube. Ja? Und das sind komplett neue Leute, die da zuhören oder zuschauen. Das sind komplett neue Mechaniken.
Woran merkt ihr, dass das neue Leute sind?
Vor allen Dingen daran, dass die Podcast-Zahlen überhaupt gar nicht runtergehen, sondern auch eher mitwachsen. Also das heißt, es sind einfach additiv 120.000 Leute, die wahrscheinlich sonst nicht gehört hätten. Und ein paar davon hätten vielleicht den Podcast gehört. Aber die jetzt sozusagen auch erreicht werden von dem Gespräch.
Korrelieren die Erfolgszahlen auf der Podcast-Plattform YouTube, dass du sagst, denn der 120, dann bitte auch auf der anderen Seite? Oder ist das schon, dass du sagst, witzig, auf YouTube ist eher Massenthemen?
Es,
und
also bei den richtig guten Themen zieht es auf beiden Plattformen. Also siehst du es auch bei Brabus, die Autotuning-Firma aus
was aber auch Bottrop, natürlich
auch ein bisschen natürlich optisch interessant.
Aber würdest du sagen, also das sind beides Themen, die jetzt wahrscheinlich irgendwie eher männliche Zielgruppe, eher 20 bis 30 anspricht?
Also für YouTube super geeignet. Aber das, genau, sind jetzt, im Moment haben wir da einen sehr starken Lauf. Aber wir
ist eure Zielgruppe auf Podcast auch eher männlich, eher zwischen 20 und 30?
Ja, ein bisschen älter vielleicht. Ich würde sagen, bei Podcast wahrscheinlich so der stärkste Demografie 30 bis 40. Aber ja, männlich würde ich mal sagen zu 65% oder sowas. Also ich sehe das zumindest ja bei einigen Plattformen, wo man das auswerten kann, kannst du ja gar nicht bei allen auswerten. Und bei meinem Instagram kann man es halt ein bisschen sehen. Deswegen denke ich mal, wer mir bei Instagram folgt, der wird dann ähnlich, werden viele Podcast-Hörer sein. Ja, also das war jetzt so eine Sache mit den Videos. Ansonsten gute Gespräche, die es dieses Jahr noch gab. Ich meine, es gab natürlich Highlights, Dirk Nowitzki als Sportler. Aber ich nenne jetzt berühmte Leute. Es gab auch wirklich coole Folgen, die man jetzt nicht so, wo man es nicht so ahnt, weil die Person eh prominent ist.
Wird dann noch viel geschnitten und freigegeben und doch nochmal gesagt, dieses Thema wollen wir doch lieber rausnehmen. Passiert das noch ab und zu? Oder?
Passiert ab und zu mal, dass wir es auch straffen müssen, weil dann ein Gespräch 2 Stunden läuft und wir gesehen haben, der Sweet Spot ist eher 1:20. Ja. Und da müsste man was rausnehmen. Aber 2 Stunden wäre auch sehr lang. Also wenn ich mal 1,5 Stunden Gespräch mache, das ist schon so die Norm und dann kürzt man es auch vielleicht 10, 15 Minuten runter.
Ich glaube, Joe Rogan hat mal gesagt, er liebt halt 2, 3, 4 Stunden Gespräche, aber er sagt, die erste Stunde kann sich jeder verstellen, aber so in der zweiten, dritten Stunde, da kommt man dann auf so ein Level, wo es dann wirklich persönlich wird und deswegen sagt er, deswegen hat er auch Kamala Harris abgelehnt, die irgendwie sagte, sie kommt, keine Ahnung, 20, 30, 40 Minuten vorbei, hat er gesagt, nee, auf jeden Fall Open End oder auf jeden Fall mehrstündig. Ist das auch eine Beobachtung, die du hast, dass du merkst, Gespräche unter einer Stunde sind oft doch irgendwie kontrollierter und da wissen die Leute schon vorher, was sie sagen wollen, aber so nach einer Stunde, 1:20, kommen dann doch nochmal Anekdoten zutage.
Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Podcasts hier auch besser werden, das muss man wirklich sagen. Finde ich auch logisch, ne? Man lernt sich besser kennen, man hat dann irgendwie so ein bisschen sich dann in die Situation gewöhnt, aber ich meine, diese 3, 4 Stunden, ich frage mich mal, wer das auch alles hören kann.
Ja, ich.
Also, wirklich?
Ja. Ich habe gestern einen 4 Stunden Podcast gehört. Also fast durch, nicht ganz, aber.
Von welchen?
Ach, Nischenthema. Absolutes Nischenthema.
Ja, also ich merke dann auch, dass ich dann, wenn ich mal jetzt so Lex Friedman oder Joe Rogan Podcast mal anfange, weil ich den Gast interessant finde oder irgendwie davon was gehört habe, dass ich dann trotzdem nach einer Stunde was rausgehe. Also, oder anderthalb dann höre ich es nochmal. Also, den meisten Podcasts hört man ja halt irgendwie dann doch durch.
Ja.
Aber bei ihm Habe ich dir dann, also ich komme dann gar nicht da an.
Verstehe ich auch. Ich habe auch so eine Love-and-Hate-Relationship zum Joe Rogan. Jetzt gerade ist sozusagen, ist er schon ein bisschen wieder gestiegen in meiner Respekt, den ich davon noch habe. Aber es gab auch Zeiten, wo ich sagte, kann man ja nicht anhören. Aber natürlich, wenn man auf die Abrufzahlen guckt, ja, ist das einfach ein vielstündiger Podcast, wo viele Folgen halt irgendwie über 5 oder 10 Millionen Abrufe kriegen. Insofern scheint das schon einen großen Markt dafür zu geben.
Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, ja, der hat dann ein Medienprodukt geschaffen, das extrem einflussreich ist, haben wir erst auch schon mit den Wahlen und so mitbekommen, und der also jetzt krasse Gäste hat und da auch wirklich so ikonische Momente erzeugt und Aussagen produziert. Ja, schon, also.
Ich glaube, wir hatten dieses Jahr eine Spotify-Gästin, die sagte, Joe Rogan und dann der zweitgrößte Podcast der Welt ist ein deutscher Podcast.
Fest und Flauschig.
Gemischtes Hack jetzt, ja. Das fand ich schon beeindruckend, dass wir dann nicht irgendwie auf Platz 7 oder sowas sind mit Gemischtes Hack, sondern dass angeblich auf Spotify der zweitgrößte Podcast ist, den sie weltweit haben.
Liegt ja vielleicht auch ein bisschen an Spotify, weil ich meine, ich glaube, was machen die, so 1 Million? Und die waren ja dann teilweise auch lange exklusiv bei Spotify, also die Gemischtes Hack-Leute. Das heißt, die ganze Million war dann halt nur bei Spotify, zwangsläufig.
Ja.
Aber es gibt in Deutschland ja mehrere Podcasts, die, sagen wir mal, an die Millionen, glaube ich, rankommen. 3, 4 Stück.
Oder zumindest. Fest und Flauschig, welche noch?
Ich glaube, dass Baywatch Berliner ab und zu ist.
Hörst du die? Also hörst du da ab und zu mal rein?
In die drei genannt? Ja, ab und zu mal rein. Also in alle drei. Aber auch meine Frau hört dann ein paar davon immer mal wieder. Dann höre ich so mit, wenn es sich ergibt. Aber ich bin, muss man sagen, mit unseren eigenen Podcast natürlich auch irgendwie beschäftigt, und dann höre ich eher so fachliche Sachen aus USA, um da irgendwie noch weiter reinzukommen.
Eine Zeit lang hast du immer viel Sport gehört?
Immer noch.
Das heißt, das ist viel Football?
Basketball, Football, US-Sport, also auch fast da so alles so rein. Oh ja, die beiden vor allen Dingen.
Gibt es da so Elemente in dem Podcast, wo du sagst, oh, das fehlt in Deutschland noch total, das ist so lustig. So, Umfragen, Spiele, Jingles, vorbereitete Hintergrundgeräusche. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, eigentlich irgendwann wird das auch, in 3 Jahren wird das in Deutschland auch total normal sein?
Naja, es gibt halt in den USA eine bisschen andere Tradition bei der ganzen Sache. Es gibt ja in den USA, kommt das ja auch, sagen wir, aus diesem ganzen Radio. Und das Radio ist ja ganz anders kulturell verankert als hier. Hier ist es ja mehr so ein...
Ja, halbe Stunde Musikstrecke und dann die Nachrichten.
Genau. Und da ist halt immer schon so große Shows gewesen, große Talkshows. Radio-Hosts hatten wirklich nationale Bedeutung, hatten große Shows. Das hat es ja alles hier so nie gegeben. Hier gab es in Hamburg den Radio... und da gab es in München und in Berlin und so gab es immer so Radio Leute, die dann morgen die Morgenshow gemacht haben, aber die haben im Wesentlichen auch einfach nur die Musik angesagt und ein paar Sprüche, und das war da halt viel, viel größer. Und aus der Tradition heraus gibt es auch im Podcast so ganz andere Figuren, die dann auch einfach ihre weiß ich nicht, ein Sportpodcaster, der dann seinen Cousin und seinen Studienfreund und auch jemand, der auch Sportfan ist, mit reinholt regelmäßig und darüber neue Leute überhaupt aufbaut. Sowas haben wir in der Form fast gar nicht, weil wenn du sagst, große Podcasts, dann sind es halt immer zwei Menschen, die schon woanders prominent waren.
Ja.
Oder halt irgendwie der ganze Crime-Kram, den es hier gibt, der mich jetzt echt nicht so abholt.
Ja.
Da ist in den USA schon, sagen wir mal, diese ganze Podcast-Welt ein bisschen vielfältiger, und man kann einfach sagen, wenn das wie so ein weißes Blatt Papier, da haben wir jetzt auch schon recht viele Formate drauf ausprobiert. Aber in den USA ist es schon, hat das ganze Bemalen dieses weißen Blatt Papiers noch mehrere Schichten übereinander. Da wurde dann das probiert und das. Und also es gab ja auch diese Podcast-Lücke, die wir hier so erlebt haben, wo hier Podcasting wirklich tot war, bis so 2016, 17, bis es dann wieder losging. Das hatten die nie so. Da war immer Podcast, war immer schon irgendwie da. Und halt Radio war auch, wie gesagt, sehr groß. Und so hat sich das irgendwie einfach noch, ist es noch ein bisschen weiterentwickelt, würde ich sagen, in der Form, wie man da jetzt sehr kreativ und authentisch einfach Leute aufbaut, Sachen probiert, dann redet dann Sporttyp über auch Erziehung, mal als so Teil seines Formats, so Parenting Corner, irgendwie eine Viertelstunde. Da haben die hemmungslos, machen die da solche Sachen. Hier ist es halt noch ein bisschen vorsichtiger, aber natürlich auch schon viel reifer als vor 4, 5 Jahren.
Würdest du so einen Gast von dir mal fragen, was sind deine Parenting-Tipps oder so?
Also ich bin da nicht so der Richtige für, weil ich auch ehrlicherweise mich immer ärgere, wenn da diese Parenting-Corner kommt. Es interessiert mich einfach nicht so, was er da mit seinen Kindern macht.
Ja.
Aber ich glaube, dass es gut funktioniert.
Ja.
Und dass dann da viele Männer, gerade beim Sport, dann mit anderen Männern über so, wahrscheinlich wäre das...
Sport ist auch Therapie, ja. Also ich habe, gibt ja immer diese Memes, wo irgendwie draufsteht, men would rather watch 6 hours football instead of going to therapy. Und habe neulich einen ganz guten Beitrag gehört, wo ich sage, so, hey, Therapy ist nicht nur irgendwie face-to-face, mit einem Counselor, sondern Therapy ist auch Shoulder to Shoulder mit irgendwie Buddies, die gleichen Herausforderungen haben. Und es ist totaler Unsinn zu sagen, men would rather do this than go to therapy, sondern, also wahrscheinlich ist das auch so gerade in den USA schon noch so ein bisschen mehr verankert, dass man sagt, man trifft sich anhand einer Leidenschaft und kommt dann auch ins Gespräch irgendwie zu anderen Themen.
Ja, also, aber das zeigt dir auch die Reife dieses Mediums, sagen wir mal, und das ist so, wie du sagst. Mich holt es jetzt nicht so ab, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ich brauche jetzt gerade aktuell, zumindest Gott sei Dank, so Parenting-Advice, aber das machen die da und ich habe ja schon vieles von dem Bill Simmons, das ist so meine große Inspiration da, abgeguckt und habe jetzt auch mal darüber nachgedacht, das mir abzugucken, es passt halt nicht, deswegen mache ich es nicht. Aber ich glaube, es würde funktionieren, wenn ich jetzt auch irgendeinen Buddy hätte, der regelmäßig kommt und wir würden dann über Parenting sprechen. Ja. Ich bin mir fast sicher, es würde hier positiv aufgenommen, es würde dann deswegen gehört. Also ich will nur sagen, ich gucke mir da sehr viel an und habe dann auch viel Inspiration. Nicht alle übernehmen wir dann, aber vieles habe ich da schon gelernt.
Was sind so, kennst du dir mit aus, Spitzengehälter von Podcastern in den USA?
Naja, also die ganz großen Jungs, die nehmen da sicherlich im Jahr
dreistellige Millionenbeträge.
Ja, das ist dann schon sehr, sehr, sehr viel. Aber also, mag sein, dass es bei Joe Rogan vielleicht so ist, aber ich glaube, so in dem, der normale Podcast da in den USA ist dann wahrscheinlich eher so zwischen, weiß nicht, 40 und 60 so Millionen im Jahr, was ja also schon crazy Summen sind. Aber davon gibt es dann wahrscheinlich 10, 15 Stück.
Ja, wahrscheinlich schon mehr.
Ja,
also diese ganzen, Ben Shapiros, Candace Owens, weißt du, also allein in der konservativen Bubble fallen mir sofort 10 Leute ein, die zweistellige Millionenbeträge verdienen.
Ja, wobei das sind dann eher vielleicht 10 Millionen, weil die ganzen politischen Diskutanten, die glaube ich nicht so viel bekommen. Also es ist eher so das Segment, die halt wirklich sehr stark werben können für die Produkte, wo auch so viel Kohle bezahlt wird. Also Nahrungsergänzungsmittel, Tech.
Ja.
Also so ein Scott Galloway holt aus Podcasting, hat aber vor kurzem veröffentlicht, ungefähr 10 Millionen raus.
In meiner Wahrnehmung würde ich Scott Galloway deutlich niedriger einschätzen als zum Beispiel so konservative Podcasts. Weil die auch
aber das sind ja Politik-Podcasts. Und das ist halt nicht so gut, das meine ich ja gerade, das ist aber nicht so gut zu vermarkten.
Okay, verstehe.
Also so ein Scott Galloway, der hat halt eine Werbekundschaft aus dem Tech-Bereich, das ist halt super.
Ja.
Und dann, wenn du eine Werbekundschaft hast aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich, also jetzt einen Tim Ferriss, der kann halt super darüber reden. Aber wenn du ein konservativer Politik-Experte bist, dann ist es halt viel, viel schwieriger vermarktbar.
Also Daily Wire ist ja so ein konservatives Studio in den USA und da sind natürlich, also zum einen Millionen Aufrufzahlen auf vielen Videos und zum zweiten genau diese typischen Nahrungsergänzungsmittel jetzt in Gold anlegen. Also alles, wo man wirklich sagt, das ist ein absoluter Massenmarkt. Also ich kenne die Zahlen nicht, keine Ahnung, aber zumindest habe ich so die Beobachtung, dass da auch in diesen kleinen Nischen konservativer Politik-Podcast.
Aber es ist ja dann keine so kleine Nische, also wer da Millionen
aufmacht oder sowas. Das stimmt.
Aber ja, also man kann sich ja mal einfach, ich habe nicht vorbereitet, wie groß der Podcast-Werbemarkt ist, aber der wird in den USA wahrscheinlich eine Milliarde sein. Und dann ziehen sich halt diese Milliarde oder vielleicht ist es sogar ein bisschen mehr, dann ziehen sich das halt irgendwie 100 Leute rein oder 150 so.
Gibt's so eine Liste, nach der du deine Podcast-Gäste aussuchst? Also gibt's auch mal Gäste, wo du sagst, nee, das passt uns nicht. Also klar gibt's die, aber
viele.
Was sind so viele Kriterien, die einen überraschen? Also gehst du nach potenzieller Reichweite?
Ja, also nach der Story. Ist halt so bei uns ganz klar mittlerweile, wenn jemand selber eine Firma oder am Ende ist es meistens eine Firma gebaut hat, die man kennt. Und erzählt, wie er es gemacht hat, wie es dazu gekommen ist, das funktioniert am allerbesten. Mhm. Und wenn das dann jemand ist, der das nicht erst seit gestern macht, sondern seit 10, 15, 20, 30 Jahren, klappt es noch besser. Mhm. Und je prominenter die Firma ist, umso besser. Also das heißt, das sind so die Sweet Spots. Und dann gibt es halt schon, wenn du merkst, es ist jetzt jemand, der ist nicht Gründer, der ist dann vielleicht CEO.
Ich glaube, früher wolltest du den Leuten erzählen oder wolltest den Leuten auch mit den ersten OMR-Festivals, wolltest du ja Wissen teilbar machen. Dass die Leute irgendwie auch, vielleicht auch aus Eigeninteresse, dass die Leute halt lernen, wie es geht. Wenn jetzt irgendwie 120.000 Leute den Herbert,
Andreas Herb
anhören, wollen ja nicht 120.000 Leute auch eine Getränkemarke bauen. Also,
aber da kann man schon viel von lernen. Ja. Also da würde ich dann sagen, dass du kannst von diesen Leuten, klar nimmst du natürlich Inspiration mit und vielleicht sind wir auch ein paar Prozent mehr Inspiration drüber geschiftet jetzt im Podcast, das kann schon so sein. Aber du nimmst schon extrem viel Wissen mit. Also der hat ja auch dann ganz konkret erzählt, irgendwie, dass er seinen jahrelang seine Lambos und so gekauft hat, um dann die über die Firma abzuschreiben, aber zu bekleben, vor irgendwelchen Lidl-Märkten zu parken. Und das ist dann halt Leute, die bei Lidl den Lambo sehen und sehen dann seine Werbung. Es kostet ihn halt einfach nur den Lambo bei der Parkplatz und vom Lidl ist umsonst, der Traffic ist auch umsonst. Mhm. Und dass es dann mittlerweile so gekommen ist, dass die Lidl-Märkte ihn anrufen und fragen, ob er da nicht mehr parken kann. So während früher war das so, was macht der Typ da, wo kommt das Auto her? Jetzt sagen halt irgendwelche Märkte, hey, ich habe irgendwie hier was, ein neues Produkt oder irgendwie eine neue Eröffnung, kann denn nicht der Typ mit dem Lambo kommen, da hinstellen und dann kann er dafür sogar fast Geld nehmen. Also so diese ganzen Prozesse zu verstehen, so die Denkweise zu verstehen, dass man so ein Lambo über die Firma abschreiben kann, privat fahren kann im Zweifel und dann halt irgendwie beklebt oder hinstellt und dass es dann wirklich Impact hat. Also es ist sehr speziell, aber es ist irgendwie alles. Es ist Learning, das ist Inspiration, das ist Anregung, das ist irgendwie, kann man übertragen auf andere Gedankenwelten und andere Situationen. Also das liefern wir, würde ich sagen, mit jeder Folge ein.
Würdest du auch, also gibt es Themen, Gründer, Unternehmen, wo du sagst, die möchtest du eigentlich nicht drin haben, würdest du irgendwie die OnlyFans-Gründer einladen?
Auf jeden Fall. Hm. Also ich würde, wir versuchen ja wirklich zu sagen, wir sind nicht politisch, das ist wichtig. Und zeigen die Sachen, die da sind. Und auch nicht jetzt für Kinder, sondern für eine erwachsene Audience. Und ich hatte auch schon eine Dame von OnlyFans da, die hat irgendwie sehr, sehr gut funktioniert. In Hörerzahlen haben viele Leute sich angehört. Und ich versuche auch niemanden jetzt irgendwie so.
War das die Katja?
Nee, das war noch jemand anders. Shade Rogue heißt die in der OnlyFans-Welt. Katja Krasavice ist da, kam ein bisschen später, aber genau, wenn man so will, habe ich sogar zwei dann da gehabt. Und das ist für mich wichtig zu zeigen, was da draußen los ist und jetzt nicht so sehr Stellung zu nehmen, ob ich das selber gut finde oder nicht oder ob ich jetzt das ist für Erwachsene, das ist für am Ende auch eine Wirtschaftswelt und jetzt nicht, also jedermann muss erstmal den Weg dahin finden. Das sind Sachen, die kann man vertragen und ich gehe da nicht in Crime-Themen rein oder in irgendwelche politischen extremen Fälle oder sowas, das ist nicht unser Thema, aber so.
Hattest du Politiker im Podcast?
Über die Jahre schon immer mal. Aber aktuell würde ich sagen, seit ein paar Jahren nicht mehr, sondern wir achten darauf, dass wir eigentlich nur so Funktionsträger machen. Also wenn jetzt jemand Bundeskanzler ist oder Wirtschaftsminister, ja, dann wäre das schon natürlich ein Grund, in den Podcast zu kommen, egal wer es ist. Aber
würdest du gern vor der Bundestagswahl ein paar Bedenkenträger, Würdenträger, Amtsträger einladen?
Ja, mittlerweile würde ich halt das auch wirklich nur machen, wenn man dann auch das ganze Spektrum, also alle Kandidaten bekommen kann. Und das ist halt nicht so einfach, weil wenn du du musst dann halt wirklich von Anfang an wissen, okay, ich bekomme jetzt, weiß ich nicht, Herrn Merz, Herrn Scholz, Herrn Lindner, Herrn Habeck, wen gibt's noch? Frau Wagenknecht.
Könnt ihr da nicht jetzt so eine Townhalls organisieren? 3 Stück oder sowas? Oder irgendwie 3?
Aber es bringt uns auch nichts viel. Also die Leute hören uns deswegen nicht. Also das
Nee, aber du hast ja gesagt, YouTube, ganz neue Zielgruppe und irgendwie so die deutschen Townhalls, da wird bestimmt einige zuschauen.
Ja, einige zuschauen, aber es wären für uns wahrscheinlich rückläufige Hörerzahlen. Ja. Wir werden gehört für Wirtschaftsfragen, für inspirierende Business-Geschichten und jetzt dann so für politische Programme gibt es ja auch zahlreiche andere Formate.
Auf der Kreuzung zwischen Amtsträger und Unternehmern ist ja in den USA Elon Musk wahrscheinlich mit seinem Department of Government Efficiency. Ja. Musk dieses Jahr eher Daumen hoch, eher Daumen runter.
Also ich finde es schon sehr beeindruckend und ich glaube, für ihn selber ist es natürlich ein gigantisches Jahr. Also meine Meinung ist schon auch wohl zwischen Respekt und
Also mich haben Leute gefragt, ob ich mir Sorgen mache, jetzt noch Tesla zu fahren, ob ich mich nicht schäme für Elon Musk. Und das war jetzt zum Beispiel ein Thema, das konnte ich so nicht verstehen. Also ein Produkt, das ich irgendwie gut finde, wird ja nicht schlechter, nur weil irgendwie
eine Firma. Ich meine, er hat jetzt auch wirklich ein paar Punkte gemacht, glaube ich, auch irgendwie. Ich würde auch jetzt den Wahlausgang erstmal vielleicht gar nicht so krass negativ sehen, wie das hier häufig gesehen wird. Da werden sicherlich auch ein paar gute Sachen bei rauskommen. Ja. Und dann hat er da auch zu beigetragen. Also ich meine, er hat ja schon echt einen Wahnsinns-Effekt gehabt, auch auf negative Sachen natürlich. Aber also abwarten, wie das alles ausgeht. Erstmal war das jetzt für ihn ein sehr erfolgreiches Jahr. Und ich würde sagen, so war das dann für die Welt oder für mich persönlich ein gutes Jahr. Jetzt kann man noch gar nicht beurteilen. Muss einfach abwarten, was jetzt aus der Sache wird. Ja.
Du bist ja schon auch irgendwie noch Gründer und beteiligst dich ab und zu und bist immer wieder innovativ. OMR hat sich über die Jahre viel immer wieder neu erfunden, neue Produkte dazu erfunden. Ich würde gerne mal, dass du dich in drei unterschiedliche Rollen rein versetzt. Einmal, du bist jetzt wieder Vorstandsassi von irgendeinem Unternehmen und dein Vorstand fragt, Mensch, Herr Westermeier, was hören Sie denn so für Themen? Wo müssen wir als Konzern denn jetzt uns irgendwie hinbewegen? Wo müssen wir vielleicht ein bisschen unsere Bauchmuskeln trainieren?
Tja, also gut, dass man sich irgendwie mit dem Thema AI beschäftigen muss, das halte ich schon für, also im Sinne von, wie kann man das nutzen, um seine ganze Organisation, seine Prozesse besser zu machen und schlanker zu machen vielleicht und so, das ist offensichtlich. Aber ob man da jetzt selber dann wahnsinnig viel Geld mit umsetzen kann, als normale Firma aus Deutschland, weiß ich nicht. Ich würde auch als Gründer jetzt nicht in AI-Themen unbedingt reingehen, das ist sehr komplex, das ist wahnsinnig viel Geld notwendig, das sind große Themen. Also entweder man kann da wirklich mitspielen,
ja,
oder man macht halt vielleicht so ein One-Man-Ding, dass man irgendwie eine coole kleine Idee hatte, die man mit irgendwie bestehenden AI machen kann und dann veredelt man das ein bisschen. Aber eigentlich ist es nichts, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt versuchen, eine Firma drauf aufzubauen, auf diesen ganzen Entwicklungen dort. Sondern ich würde mir dann ein paar andere vielleicht Trends aussuchen. Am Ende bin ich damit gut gefahren vor 15 Jahren, dieses ganze Thema Google-Optimierung mitgemacht zu haben, dann darüber ins Online-Marketing rein, dann kam es von Online-Marketing zu Retargeting, zu einer größeren Firma, die wir in Zalando verkauft haben, dann kam es darüber dann zu OMR und dann zum heutigen OMR. Also du musst dir schon irgendwie so Themen aussuchen, wo gerade was geht, was ich gerade total interessant finde. Ist das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel. Hm. Das ist jetzt seit ein paar Jahren schon so. Ich glaube, das ist noch nicht vorbei, da sind immer noch Lücken und ich sehe jetzt irgendwie von Quality Group, wo wir Investor sind, bei also ESN und Moore, Sunday Natural, der im Podcast war, der Robert Bosch, dann gibt es jetzt irgendwie Holy Energy für Gamer.
Die hatten wir auch im Podcast, ich glaube, die haben einen höheren zweistelligen Umsatz dieses Jahr.
Ja, genau. Umsatz, ja. Auch, also da ist wirklich extrem viel los, verschiedenste neue Sachen, die da gerade rauskommen und dann auch schon auch echt schnell Umsatz machen, schnell sozusagen Kunden, die dauerhaft dabei bleiben.
Das haben die Holy-Leute irgendwie auch wahnsinnig gut gemacht, ne? Die haben irgendwie erzählt, wie sie dann so die ersten 500 Leute irgendwie Influencer irgendwie angeschrieben haben und die ihm persönlich irgendwie beigeschickt haben und auf das Feedback geachtet haben. Also dass die gerade so bei den ersten paar hundert Kunden sich richtig Mühe gegeben haben, eine gute Beziehung zu denen aufzubauen, das fand ich sehr interessant.
Ja, also ich glaube generell, der Markt dafür hat jetzt einfach extrem viel Rückenwind, da ist jetzt eine große Dynamik aufgekommen. Ich kann ja gar nicht genau sagen, woran es liegt, aber wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass jetzt irgendwie dieses Bewusstsein für Nahrung, für Gesundheit in bestimmten Altersgruppen jetzt einfach nochmal größer geworden ist, auch in kaufkräftigen Altersgruppen, dass Social Media natürlich dazu beiträgt, jetzt in der Intensität, wie es genutzt wird mit TikTok und Instagram, dass irgendwie Nahrung und ja, Fitness und sowas, Gesundheit.
Ja, und ich glaube auch, weil man halt da viel erzählen kann, ich habe ein richtig gutes Gefühl, seitdem ich das nehme. Also ich glaube, die meisten Nahrungsergänzungsmittel.
Aber das wäre
ja
immer schon so
gewesen. Könntest du mit Placebo ersetzen und da haben die Leute das gleiche Gefühl. Also ich glaube, dieses, wenn da jemand, dem ich gerne zuhöre, sage, er hat ein gutes Gefühl, das Produkt zu nutzen, ich glaube, das ist auch so diese Verführung, die ist gerade wahnsinnig hoch. Und da kann man auch relativ schnell Produkte natürlich irgendwie gerade aus dem Boden stampfen.
Ja, also es ist also die viele Sachen kommen gerade zusammen. Social Media, die ganze Generation Gesundheit wird erwachsen und damit auch kaufkräftiger.
Ja.
Das ganze Dropshipping und Shopify-Shops und das mal sowas zusammenbauen, ist nicht mehr so aufwendig wie früher. Also Marketing ist attraktiv. Man kann bestimmte Zielgruppen gut erreichen mit bestimmten Einzelmessages, was auch für bestimmte Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll ist. Also, was soll ich sagen? Ich glaube, das ist einfach ein Thema, da sieht man jetzt 4, 5 Firmen. Und da würde ich jetzt, ich war ja mal bei Gruner + Jahr tätig, hätte Gruner + Jahr gesagt, weißt du was? Das wird ja alles schwieriger. Wir shiften jetzt, wir bewerben mit voller Kraft allem, was wir haben, eine Nahrungsergänzungsmittelmarke. Hätten die das 2006 entschieden, hätten was Geiles dann gehabt, dann hätten die jetzt wahrscheinlich einen Nahrungsergänzungsmittel-Milliardenkonzern da stehen.
Mit 800 Stores.
Mit einer großen Brand aus den also so aus dem
dann aus der Reichweite, die sie hat, aus der guten Kundenbeziehung, oder, ja, Vertrauen,
hätten sie das, ja, entwickeln können. Und das wäre heute ein, ja, Monsterding, das möglicherweise mehr wert wäre, als Gunnar Jahr je wert war. Ja. So. Ja, okay. Musst du erst mal sehen. Hat keiner gesehen, ist auch schwer.
Ja.
Oder so, aber das wäre wahrscheinlich so gewesen.
Das heißt, das war sozusagen für Konzerne war es irgendwie AI gucken, wahrscheinlich nicht, um den Umsatz zu verdoppeln, aber um irgendwie alles, was intern irgendwie mit Dokumenten, mit Formularen und so weiter, das irgendwie zu verbessern, zu beschleunigen. Als Gründer, das war nämlich die zweite Rolle, die ich eigentlich hören wollte, hast du gesagt, findest du dieses Nahrungsergänzungsthema sehr interessant. Grüße gehen auch raus an einen gemeinsamen Freund von uns, der gerade einen Schlafdrink Night Night gründet, Yannick, ja? Der veröffentlicht da gerade sein Gute Nacht Getränk, also ein Nahrungsergänzungsmittel, das über Nacht irgendwie gut auflädt und man damit gut schlafen kann. Da freue ich mich schon drauf. Also sobald ich das in Deutschland bestellen kann. Ja, genau. Bestelle ich das bei ihm. Und die dritte Rolle, bist du jetzt wieder OMR-Gründer, Philipp Westermeier. In welcher Lifecycle-Phase ist OMR dieses Jahr?
Tja, also ich glaube, wir sind immer noch so auf dem Weg, uns weiterzuentwickeln nach oben. Ich glaube, wir haben noch hoffentlich in der Summe keinen Peak erreicht. Wir haben sicherlich mit dem Festival jetzt schon ein gewisses Plateau, wo wir sagen, das muss man erstmal jedes Jahr erreichen.
Ja, verdoppeln ist dieses Jahr nicht mehr
drin.
Das ist nicht
drin, aber es gibt ja jetzt auch bei uns viele andere Geschäfte, Softwarebewertung, Podcasts. Der OMR-Podcast ist dieses Jahr extrem gewachsen in Hörerzahlen, die nicht sitzt, halt wegen YouTube. Aber halt auch unser Weiterbildungsgeschäft ist gewachsen. Also OMR insgesamt würde ich sagen, ist
das noch ein Startup? Ist das ein?
Ist jetzt so eine Firma, die in der Wachstumsphase noch ist, aber jetzt nicht mehr in der ganz frühen Startup-Phase. Nee, das nicht mehr.
Über das Festival will ich noch kurz reden. Vorher wollte ich noch kurz fragen, stell dir mal vor, ich übernehme 3 Monate die Geschäftsführung von OMR. Du hast also 3 Monate 100% Peace of Mind. Was würdest du in den 3 Monaten machen?
Also das ist eine ganz interessante Frage, weil das ist eine Situation, die ich wirklich mal sehr gerne hätte. Also ob jetzt...
Bei welches von beiden?
Also vor allem diese 3 Monate, weil nicht... wieder werde ich ja gefragt, so, ja, willst du mal verkaufen und willst du nicht irgendwie einen Exit machen und sowas? Und das will ich eigentlich nicht, weil langfristig wüsste ich dann nicht, ob das so gut ist. Und ich mache das auch wirklich sehr gerne. Und habe auch noch das Gefühl, es wächst weiter, habe ich ja gerade erzählt. Ja. Also deswegen, es ist auch profitabel. Also es gibt nicht so viele Gründe, das zu verkaufen. Außer, dass ich dann halt mal das erste halbe Jahr, die ersten 3 Monate, glaube ich, in eine Phase käme, wo ich dann damit ja dann nichts mehr zu tun hätte und was Neues machen könnte und mich da irgendwie morgens irgendwie nochmal im Bett umdrehen und irgendwie ein Stück Zeitung lesen und gucken, wen rufe ich denn jetzt mal an und wo steige ich denn mal irgendwie in eine neue Recherche ein und womit beschäftige ich mich denn mal, das einfach das frisch zu machen, ohne Druck, ohne dass im Hintergrund irgendwas geklärt werden muss oder dass irgendwelche Erwartungen bestehen. Ja. Sondern man sagt irgendwie, ja, gut, die Woche nicht geklappt, mache ich vielleicht mal nächste. Ja. Aber eigentlich kann ein bisschen durch die Gegend laufen und mal irgendwo hinspazieren und nicht mit Miles irgendwo hinfahren.
Ja.
Und kann irgendwie, weiß nicht, ich habe vor kurzem von einem sehr erfolgreichen deutschen Kunden gehört, der jetzt so eine Phase hatte, der war dann irgendwie in New York bei irgendeinem Zeichenkurs und ist dann original irgendwie als erwachsener Mensch mit irgendwie im besten Alter ist er dann irgendwie in so einen Kurs gegangen, hat dann in Manhattan immer da gesessen und hat dann da Zeichnen gelernt in so einem Kurs. Sowas hätte ich auch echt mal Bock zu machen, so für eine Weile. Das ist dann irgendwann tot. Oder irgendwann willst du dann wieder was Richtiges machen und dann sich wirklich auch Impact haben und nicht jetzt zeichnen lernen auf langfristig. Das ist so. Aber das Problem ist, ich habe bislang keinen Weg gefunden in diese Phase hinein. Denn entweder man macht halt OMR, dann macht man mal eine Woche Urlaub oder zwei, das geht schon. Oder ein Wochenende, klar. Aber jetzt 3 Monate raus, da werden, glaube ich, einige hier sehr irritiert, wenn ich einfach nicht mehr da wäre oder nicht so richtig nah dran.
So. Positiv irritiert oder negativ?
Ja, ich glaube eher negativ. Ja. Oder es würde einfach nicht passen, weil ich habe ja auch viel zu tun hier.
Ja.
Und so ganz einfach weggeben, eigenen Podcast, den Plan. Und als Gründer hat man ja schon noch wissen, würde ich sagen, Einfluss in so einer Firmenphase.
Wie viel Prozent Abschlag müsste man in Kauf nehmen, wenn man die Firma verkauft und sagt, mit dem Verkauf bin ich aber auch weg? 40%?
Das halte ich jetzt für sehr viel, aber... Okay. Es ist halt sicherlich nicht sinnvoll, sofort von heute auf morgen zu gehen. So und gleichzeitig dann nach 3 Monaten wiederkommen zu wollen.
Ja.
Und einem halben Jahr, was ich ja eigentlich dann wollte, ist halt sehr schwer zu gestalten. Deswegen, diese Frage, die du gestellt hast, ich hätte da eine Menge Ideen, wenn ich vom Zeichenkurs bis zu irgendwelchen Terminen zu Fuß hinzulaufen und mal so entspannt durch die Gegend zu gucken und nicht jetzt irgendwo sagen, okay, wo ist jetzt hier der Leim, wo ist hier der Mai, dass ich da schnell hinkomme. Oder morgens irgendwo um 7 Uhr am Flughafen oder um 6. und dann noch irgendwie schon bei WhatsApp drei Sachen. Ich könnte mir das auch echt entspannt vorstellen, ohne das, und sitzt irgendwie mit einem Buch am Gate.
Ja.
Aber es ist halt so nicht, und es ist halt schwierig, da reinzufinden, so ja. eben. Also es gibt immer mal wieder ein Wochenende oder so. Ich hätte genug Ideen, aber leider ist es nicht so einfach zu hinziehen.
Ist im nächsten Quartal nicht vorgesehen, verstehe.
Ja, und auch es ist scheinbar irgendwie aktuell, stellt es sich für mich so dar, dass es entweder nur entweder oder. Also ja. entweder man macht jetzt UMR halt nächsten Jahre weiter, dann ist man auch dabei und macht normal Ferien und sonst geht man arbeiten.
Ja.
Oder man macht halt irgendwie einen Verkauf. Aber dieses dazwischen, wie komme ich mal ein halbes Jahr oder so ja. raus? Das muss ich mal gucken. Aber die Frage ist ja auch ein bisschen persönliche. Ich habe ja auch noch andere Verantwortung.
Und zumindest wissen wir jetzt, was wir dir zu Weihnachten schenken können. Das heißt, irgendwie Zeichenzubehör. Ein Aktkurs. Ich steh Model für dich. Du darfst mich zeichnen.
Ja, erstmal ein Lehrer, der uns das beibringt, der mir das beibringt.
Ja, ich glaube, wenn du mich siehst, vergeht das alles automatisch. Keynote nächstes Jahr. Im Mai ist ja schon bald. Mhm. Was wird da drin sein?
Also Roland, unser Chefredakteur, ist ja da mittlerweile auch sehr, sehr intensiv.
Mit Team, also bestimmt irgendwie 8, 9 Leute oder so.
Ja, also mit Grafikteam, mit Redaktionsteam, die unterstützen. Ein Thema, was ich da jetzt auch so ein bisschen mit reingebracht habe, was ich spannend finde, sind generell Events als Marketing-Idee.
Mhm. Was gibt's da so?
Ich weiß ja vor kurzem bei Brabus, der Eigentümer von Brabus, der macht einmal im Jahr so eine Brabus Night. Das ist dann wie eine Modenschau für Autos. Hat's noch nie gegeben. Also wirklich so eine Art Laufsteg, wo dann diese krassen Autos langfahren. Und dann auch so er dann am Ende der Show sich so wie früher Lagerfeld kommt dann nochmal so selber über den Laufsteg, lässt sich applaudieren und verbeugt sich und so und zeigt sein Werk und dann mit der Musik und der ganzen Licht und alles so inszeniert wie in einem Bodenschau. So, das macht dann eine Milliarde Kontakte in Social Media.
Wie viele Jahren machen die das schon, weißt du das?
Also ist das nicht so lange. So, das ist ein Beispiel. Aber es ist halt ein Mega-Event. Und dann gibt es halt irgendwie ein anderes Beispiel, wo du dir in so einem Spielzeugladen kaufst du ein Stofftier, dann wird es an der Kasse so eingepackt wie so ein Stück Kuchen.
Richtig, ja.
So ganz so mit so Handschuhen hier, so in so einem Karton und damit da so ein Papier drum gelegt. So. Das heißt, diese ganze Kassensituation in diesem Spielzeugladen, die normalerweise hier kommt, zack, Tüte und raus, wird halt so inszeniert wie ein Event. Was passiert? Alle Leute holen natürlich ihr Handy raus und sagen, okay, guck mal, da hast du
von. Und dann reden die auch mit den Kunden und sagen, wie soll denn heißen und so weiter, tolle Ware.
Genau. Also, das heißt, also von dem Mikro-Event an der Kasse bis zu dem Groß-Event, wir machen jetzt eine Modenschau für Autos und noch größer. Und dann gibt es dann noch andere Spielarten, auch bestehenden Events mitzusurfen, so Piggybacking zu machen. Also Events als Marketing-Plattform, darüber werden wir länger sprechen und da ein paar Beispiele zeigen. Ich habe jetzt dann so ein paar, da gibt es noch viel mehr.
Aber die nächsten 2-3 Jahre anscheinend noch nicht im virtuellen Universum.
Das Wesentliche ist dann schon auch, also es hat immer so eine Online-Komponente. Ja. Ne? Also ich meine, auch diese Automodenschau ist natürlich, die Milliarden Kontakte entstehen natürlich dann online.
Ja.
Aber die Show ist in echt. Und das ist mit diesem Einkaufsladen oder dem Spielzeugladen ja auch so. Also das Zusammenspiel von Online und Offline ist da sehr wichtig. Aber es sind halt nicht unbedingt virtuelle Events, ne.
Philipp, ich glaube, wir kommen zum Ende. Du hast bestimmt schon die nächsten Termine. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hättest du noch sagen wollen? Das möchtest du nochmal, dass wir hören?
Nein, ich bin wirklich happy, dass das für mich ist das schon so ein Jahresendritual und dann guckt man gemeinsam so ein bisschen zurück. Und ich bin sehr dankbar für das Jahr, muss ich echt sagen. Ja. Auch, dass irgendwie du das machst. Ich finde, du machst einen super Job mit dem Podcast, dass wieder so gelungen ist für mich irgendwie hier. Trotz aller Widrigkeiten und herausfordernde Firma finde ich ganz okay durchs Jahr zu bringen und mit viel Optimismus aufs nächste Jahr zu gucken und hoffe sehr, würde mir wünschen, wir sitzen auch im nächsten Jahr hier und noch ein paar Jahre, dann ist für mich ist das schon wirklich Leben auf hohem Niveau und da muss man als das auch ab und zu mal anerkennen und wenn du mich jetzt schon fragst, dann würde ich jetzt diesen Moment nutzen, auch Mensch, guck mal, es war ein lebenswertes all-around lebenswertes Jahr und es kommt hoffentlich ein ähnliches oder vielleicht auch besser lebenswertes und dann sitzen wir im nächsten Jahr wieder zusammen und sagen, ey, und noch eins. Und das ist einfach Wahnsinn und bin ich sehr dankbar für.
Ja, das ist gut. Das ist natürlich, also schön, dass du es ansprichst und finde, hast du schöne Worte gefunden. Ich lese mal vor, was ich jetzt vorgeschrieben hatte. Denn ich hatte geschrieben, Philipp, danke für die tollen Möglichkeiten, die auch so ein OMR auch mir bietet. Ja, also es ist für mich ein absolut optimales Lebenssetup hier immer mal wieder mitzuhelfen. Macht mir wahnsinnig viel Spaß, diesen Podcast auch schon zu machen. Und das ist für mich, also ich nehme das ähnlich wahr, ist auch mal ein guter Moment, so am Jahresende zu gucken, wie war das Jahr und so weiter. Und ja, klar kann ich mein Jahr vergleichen mit dem Privatfliegen vom Andreas Herb. ich glaube, ist nicht das, was ich sozusagen, ne, was irgendwie mich wahnsinnig glücklich macht. Aber auch wenn man mal so vergleicht mit den 7.999.000 anderen Menschen auf der Welt, ist das schon verdammt coole Branche, verdammt coole Themen, verdammt coole Stadt, verdammt cooler Vermieter, den ich hier so habe, Partner Vodafone und so weiter. Das ist wirklich, wirklich toll und das macht mir auch Spaß und finde ich auch schön, am Ende des Jahres so ein Gespräch zu führen. Danke, dass du bei uns warst und nächstes Jahr alles Gute für dich, deine Family und deine Unternehmung.
Vielen, vielen Dank.
Euch zu Hause, ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Tränen in den Augen jetzt. Kommt gut durch die Woche, durch die Feiertage. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Liebe digitale Grüße vom
Philipp
und vom Christoph. Tschüss.
Ciao, ciao.